Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist Mittwoch, der 22. September 2021. Ja, wir haben wieder einige Themen und wir geben es gleich mal zu. Wir haben ein bisschen vorher früher aufgezeichnet als sonst. Also in aller Frühe, Andreas, aber trotzdem weißt du, wie es Wetter wird.
Ja, es ist noch dunkel, aber die Sonne wird heute wieder großartig scheinen. Wir werden Mitte 20 Grad erreichen und ein Spätsommertag oder Frühherbsttag wird uns heute beglücken. Stahlblauer Himmel erwartet uns und kein Wölkchen.
Und es changiert wieder wie...
Es wird in Kürze changieren, nämlich dann, wenn die Sonne richtig aufgegangen ist. Und dann changiert es aber sofort los.
Meinst du, dass es im Dunkeln auch changiert?
Ja klar, aber wir können es ja nicht sehen, ist ja dunkel.
Ach so, also, ja, seid getrost, gerade changiert es auch.
Genau, es changiert im Dunkeln und wir warten jetzt auf den Tag.
Ja, und wir wollen auch nicht lange munkeln, sondern wir beginnen mit einem Statement von Alice Weidel von der AfD. Wir haben das auch am Abend noch eingestellt. Ein sehr starkes Statement für den Wahlkampf, was sie sich vorgenommen hat, um Menschen, die politisch unkorrekt sich zum Beispiel jetzt ein bisschen skeptisch dem Impfen gegenüberstellen, was sie mit denen vorhat. Andreas, spiel das doch mal ein, bitte.
Sehr gerne.
Und dafür sind wir als Alternative für Deutschland angetreten, dies zu tun. Und wir vertreten eure Interessen. Ich persönlich bin nicht geimpft. Und ich werde eure Interessen für die, die ungeimpft sind, die sich diskriminiert fühlen, werde ich eure Interessen im Deutschen Bundestag bis zum Ende vollumfänglich vertreten und sie verklagen und jagen, bis es nicht mehr weitergeht.
Werde sie verklagen und werde sie jagen, bis es nicht mehr weitergeht. Andreas, eine ganz entschlossene Kampfansage. Anders kann man das ja nicht verstehen.
Ja, also für mich war es sogar berührend, weil ich hatte wirklich das Gefühl, hier einen Politiker einer absoluten Authentizität hörend hier vorzusprechen. Und wenn man ihr dabei ins Gesicht gesehen hat, hat man auch gespürt, dass sie angefasst war, emotional dabei. Und das war aus meiner Sicht echt. Und das, was sie gesagt hat, war aus meiner Sicht großartig, weil sie hat ein Thema angesprochen, eine der Grundmanifeste der Freiheit, was sich nur ganz wenige trauen, in diesem ganzen Blabla des Wahlkampfes ein wirkliches Leuchtfeuer, was daraus kam. Das möchte ich so sehen. Ich habe das so empfunden und ich finde, und das fand ich übrigens interessant, ich habe über Nacht einige neue Mails bekommen zu diesem Statement, was du da gestern reingestellt hattest. Und das fand ich schon sehr spannend. Das waren viele, die geimpft waren und gesagt haben, sie wählen jetzt genau diese Frau, interessanterweise, weil es ihnen auch um die Freiheit geht. Jeder soll selbst entscheiden, ob er geimpft wird oder nicht. Also offenbar gibt es da doch eine ganz andere Empfindung bei den Menschen im Durchschnitt, als es uns die Medien versuchen, glauben zu machen.
Naja, es ist ja im Moment auch nun wirklich ein Thema geworden, ein Thema geworden, das die Welt, die ganze Welt spaltet, das Impfen. Also wie viele Impfgegner es gibt inzwischen auch unter den Ärzten, unter Wissenschaftlern, auch einige Politiker gehören dazu. Und wir haben ja gestern auch eine wirkliche Breaking News veröffentlicht gehabt, nämlich von dem Projekt Veritas. Ihr kennt das Projekt Veritas mit Sicherheit hier aus unseren Berichten, denn das sind freie Kollegen aus den USA, die mit allen möglichen Whistleblowern und Zuträgern arbeiten. Und die haben gestern veröffentlicht geheime Aufzeichnungen über Covid-Vax, also die Impfung, und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und da hat jemand, nämlich eine Krankenschwester, die in diesem Fall die Whistleblowerin ist, die sich übrigens aber ganz im Gegensatz zu vielen anderen Zuträgern ganz offen in dem Interview mit Projekt Veritas gezeigt hat. Sie arbeitet für die Gesundheitsbehörde. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch tätig ist. Und sie hat geheime Aufnahmen gemacht im Krankenhaus und ist mit diesen geheimen Aufnahmen, Statements ihrer Kollegen, auch Ärzte, an die Öffentlichkeit gegangen, beziehungsweise mit Projekt Veritas zusammen, um, ich wiederhole, was sie sagt, die Wahrheit über die Covid-Impfstoffe zu enthüllen. Und da wird zum Beispiel ein Arzt gezeigt, ein Arzt in der Notaufnahme, der auch für das Gesundheitsministerium arbeitet, der hatte gesagt, das kann man in dem Video auch sehen und hören, die Regierung will nicht zeigen, dass der Covid-Impfstoff, sorry, steht hier so, voller Scheiße ist. Und sie wollen die Meldung von unerwünschten Wirkungen unter die Matte schieben. Ja, und diese Krankenschwester, die das aufgezeichnet hatte, hat auch eine Kollegin dort abgebildet, die sagte, sie habe viele geimpfte Menschen gesehen, die an Nebenwirkungen erkrankten, aber niemand schreibt den Versbericht dazu, weil es eine halbe Stunde dauert, das verdammte Ding zu schreiben, hat sie so wörtlich gesagt. Der Versbericht, Andreas, das ist ja die Übersicht der Impfprobleme, das ist ein Bericht der öffentlichen Gesundheitsbehörden. Und das heißt also, wenn man das hier ernst nehmen wollte, dann bedeutete das, dass viele Fälle mit Nebenwirkungen in dem Versbericht, der ja allein schon horrende Zahlen aufweist, mit fünfstelligen Todeszahlen seit Anfang des Jahres oder seit geimpft wird, und wenn man sich das ansieht, dann scheint die Dunkelziffer der Nebenwirkungen erheblich höher zu sein.
Ja, und aus diesem Grunde ist es natürlich auch so, dass viele, die sich schon mal beim ersten Mal haben impfen lassen, sagen, ein zweites Mal kommt das für mich nicht in Frage oder einen Booster oder sonst irgendwie etwas. Ja, es steht mittlerweile wohl außer Frage, dass hier Probleme diskutiert werden müssen, die offenbar unter den Teppich gekehrt werden sollen oder unter die Matte geschoben, wie hier die Übersetzung das so sagt. Aber wir dürfen wirklich auch eines nicht vergessen. Es handelt sich um eine kritische Situation und sie muss auch in Form einer Risikoaufklärung diskutiert werden. Wenn ich mir überlege, dass ich bei einer normalen Halsschmerztablette, die ich mir kaufe, oder irgendein kleines Medikament, dass ich da im Prinzip einen Beipackzettel habe mit Risiken und Nebenwirkungen im Detail und hinter jeder Fernsehsendung, wo eine Werbung gemacht wird, und wenn es nur um irgendwelche Tröpfchen geht, die man sich reintut gegen Kopfschmerzen, dann steht dann drin, und bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, und hier sterben reihenweise Leute, und das ist nicht überzogen und auch keine Propaganda und auch keine Fake News. Fake News ist, diese Dinge unter dem Teppich zu kehren, aber nicht die Dinge beim Namen zu nennen. Und mittlerweile kenne ich sehr viele Ärzte und viele Ärzte, also aufgrund dieser gesamten Aktion, die hier läuft mit dieser Impfkampagne, und die sagen mir eindeutig, dass sie spüren, dass in ihrem Umfeld bei ihren Patienten eine sehr starke Veränderung der Persönlichkeiten, Krankheitsbilder, Emotionslosigkeiten und so weiter zutage gefördert werden, die sie sich nicht erklären können und die vorher nicht da waren. Und das ist nicht nur Psyche, sondern das scheinen auch offenbar Nebenwirkungen zu sein.
Ja, dieser Bericht bzw. dieses Whistleblowing, diese Breaking News von Project Veritas, das ist natürlich hier wie eine Bombe hochgegangen, denn wenn man sich diese Aussagen der Ärzte und des Personals in dem Krankenhaus näher anhört, da gibt es dann verzweifelte Aussagen beispielsweise von den Kollegen, wo jemand sagt, man hat das Gefühl, als ob die Leute sterben sollen. Ich meine, das sind ja jetzt Fachkräfte, die dort impfen und die Reaktionen sehen. Und sie sehen, die Vorkommnisse kommen nicht in die Berichte rein. Andreas, das klingt ja wie die schlimmste aller schlimmste Verschwörungstheorie, die schon so im Gange war und ausgelöst wurde durch, Fachaussagen von Herrn Bakti oder Herrn Wodak oder Herrn Hockerts, die allesamt gewarnt haben und gesagt haben, das ist nicht nur nicht gesund, sondern das kann richtig krank machen.
Also wir haben mittlerweile eine Phase erreicht, wo die Menschen offenbar in einem Panikmodus gefallen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite in einem Aktivistenmodus der Ablehnung dieser Impfung. Und das ist die große Spaltung, die stattfindet. Problem ist, wenn Menschen mit Logik nicht mehr erreichbar sind, weil sie selber sich in einer unlogischen Phase hineingemanövriert haben, um es überhaupt noch durchzustehen, diese Angst, dann versuchen sie ihre ängstlichen Verhaltensmuster natürlich zu erklären, versuchen sich an eine Norm ranzuhängen, sich quasi an die Menge ranzuziehen. Und das heißt also, sie versuchen im Prinzip in den Kreis der Lemminge reinzukommen. Und das Problem ist, dass die Mehrheit nicht verwechselt werden darf mit der Wahrheit. Ja, und das ist ganz wichtig. Und die Mehrheit liegt eben halt schief und es kommt keine ordentliche Diskussion mehr zustande. Und es ist an der Stelle wirklich schon ein Moment. Ich habe gerade gehört von einem Mann, der erzählt hatte, dass eine Frau im Supermarkt, bloß weil eine andere Frau keine Maske auf hatte, ausgeflippt ist, sogar Regale umgeschmissen hat und sogar draußen noch auf dem Parkplatz vor diesem Supermarkt noch randalierte. Und das sind natürlich Panikattacken, die da offenbar auftauchen. Und die muss man doch ganz ehrlich schon mit ins Kalkül ziehen, auch gewollt sein können. Und das wäre die Verschwörungstheorie dabei. Denn wie soll es anders erklärbar sein, wenn wir sehen, dass die Lauterbachs dieser Welt permanent auf die Paniktrommel hauen und die Menschen mehr oder weniger regelrecht reinschrauben. Und diese Psychosen, die entstehen, auf der einen Seite bei den, ich nenne sie mal Opfern, das ist ein falscher Begriff, auf der einen Seite bei den Menschen, die unterdrückt werden, aber auch bei den Unterdrückern, die natürlich jetzt auch in eine Psychose kommen, nämlich jetzt endlich aus ihrem mittelmäßigen Dasein herauszukommen, endlich wer zu sein. Das geht schon bei ganz kleinen Organisationen los, dass die plötzlich eine Armbinde tragen können, wo drauf steht Ordner. Ja, oder man geht irgendwo in ein Altenheim rein und eine Altenpflegerin ist plötzlich ganz wichtig, weil sie nämlich verantwortlich ist und kann plötzlich sagen, du kommst hier rein und du kommst hier nicht rein und hier wird nochmal ein Test gemacht. Das heißt, man versucht hier natürlich diese Menschen auch zu triggern damit und daraus entstehen auch Psychosen und die haben wir ja nun sehr deutlich gehabt, auch im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte, wo nämlich Menschen, No-Names, die eigentlich mehr oder weniger Versager waren, plötzlich mit bestimmten Eigenschaften und mit bestimmten Machtgehabe gelockt wurden und dann entstehen dort eben halt auch Eigendynamiken genau in die andere Richtung. Das ist so ein bisschen die Bestandsaufnahme, die ich sehe.
Ja, Blockwart-Mentalitäten werden da gezüchtet. Und ja, du bist natürlich, was Verschwörungstheorien angeht, Andreas Popp, da bist du unschlagbar. Das ist jetzt wieder eine, aber sie ist leider logisch. Und wenn was logisch wird, dann könnte es auch schon mal so sein. Ja, und währenddessen, es ist ja eigentlich alles nicht mehr logisch. Es ist alles widersinnig. Also wenn heute jemand aus der EU in die USA reisen möchte, hat er aufgrund der restriktiven Gesetze der Federal Laws wegen der Mikrobe im Moment schlechte Karten. Ohne Impfung geht gar nichts, kommst du gar nicht rein. Und die Regierung von Herrn Biden zieht auch weiter die Zügel im Land an. Sie verordnet für Firmen ab 100 Beschäftigten de facto eine Impfpflicht, schreibt die Achse des Guten. Und der Präsident Höchst selbst erklärt, er habe mit den Ungeimpften nun lange genug Geduld gehabt. Aber es gibt, und das ist das Thema, was hier in dem Artikel aufgegriffen wird, es gibt auch ein anderes Amerika, das sich seltsamerweise aus derselben administrativen Quelle speist, und wo die Impfgängelung gänzlich anders gehabt wird, wie übrigens auch vergleichbar mit den Fällen in Germany. Und es geht jetzt hier nicht etwa um Privatpartys von Politikern oder so, die keine Masken tragen und eng tanzen, sondern es geht darum, dass die aktuelle Ankündigung Joe Bidens, bei illegalen Einwanderern nicht auf die Impfung zu bestehen, dass die großen Sturm der Empörung in den USA ausgelöst hat. Und das wiederum heißt, dass gerade Zehntausende aus aller Herren Länder an die mexikanische Nordgrenze stürmen und Texas überrollen. Die Zahl der Menschen, heißt es hier in dem Artikel, die an der Grenze ausharren oder sie schon Richtung Texas überschritten haben, hat sich gerade vervielfacht. Und es sind, wie 2015 in Berlin, nun nicht gerade das angelockte Elend und die Gesetzlosigkeit in deren Schlepptau, welche die Politik im fernen Washington beunruhigen, sondern eben diese Bilder. Und deswegen hat man kurzerhand das ganze Gebiet, wo die zum Teil unter der Brücke, ich sag mal in Anführung, gelagert werden, man hat über das ganze Gebiet eine Flugverbotszone gelegt. In diesen Gebieten dürfen auch Kameradrohnen nicht mehr fliegen. Und die Begründung dieses Flugverbots kam indes mit den Ausreden jedes Autokraten, schreibt man hier, einer Bananenrepublik, der zwar formal das von ihm geschaffene Recht bemüht, aber sehr deutlich macht, es nicht nötig zu haben, sich für eine Entscheidung eine logisch schlüssige Erklärung ausdenken zu lassen oder zu müssen. Die Drohnen könnten die Strafverfolgung stören, heißt es offiziell. In Wahrheit dokumentieren sie natürlich die Straftaten und das sollen sie offenbar nicht, zumindest wie es hier heißt, auf der US-Seite des Flusses. Und ich möchte aber zur Ausgangsidee hier dieses Aufsatzes zurückkommen. Also strengste Impfvorschriften im ganzen Land, aber die illegalen Einwanderer, Andreas, die werden hereingewunken und man sagt, ja, ja, wir checken euch auch nicht. Kannst du mir das nochmal logisch erklären?
Nein, das kann man nicht. Wir befinden uns hier in einer Situation der Willkür. Und diese Willkür, das haben wir schon gehört, jetzt gerade, was du mit Joe Biden sagtest, in seinem Statement, als er sagte, er würde jetzt die Menschen, er hätte lange genug, hätte er jetzt Geduld gezeigt mit den Menschen. Er hat Geduld gezeigt. Was maßt sich ein solcher Mann eigentlich an, über das Volk, dem er dienen soll, im Rahmen einer Demokratie zu sagen, er hätte lange genug Geduld gehabt. Das wäre so, als wenn der Hausmeister eines Großunternehmens zum Vorstand, zum Chef geht und sagt, so mein lieber Freund, jetzt habe ich lange genug Geduld mit dir gehabt und jetzt werden ja andere Seiten aufgeführt, du fliegst jetzt hier raus. Das ist eine völlige Verkehrung der Situation. Er ist nämlich immer noch ein Staatsdiener und damit dient er letztendlich denjenigen, die die Steuern zahlen. Das ist das Volk, nämlich die Steuerzahler. Und wenn er jetzt auch sagt, wir haben lange genug Geduld gehabt, dann bedeutet das, dass er hier auch eine Lüge freilegt. Er hat nämlich vorher gesagt, es wird keine Impfpflicht geben, so wie die ganzen Politiker. Und irgendwann heißt es dann so nach dem Motto, es wird keine Impfpflicht geben. Wir gehen davon aus, dass die Leute es von alleine einsehen, dass sie sich impfen lassen. Und irgendwann heißt es so, jetzt haben wir aber lange genug Geduld gezeigt, jetzt kommt die Impfpflicht. Das heißt, die Impfpflicht war von Anfang an geplant und es war die ganze Zeit auf Lüge gebaut. Und jetzt diese Situation jetzt reinzubringen, warum man die Menschen dort, die in Amerika als US-amerikanische Staatsbürger, dass man die impft und durch diese Impfung wir ja wissen, dass dadurch auch die Ansteckungsgefahr größer wird durch die Impfung, ist ja auch eigentlich ganz logisch, nämlich es findet ja eine künstliche Infektion statt, gewissermaßen. Und das bedeutet also, dass man jetzt auf der anderen Seite Fremde, ich kann es mir nicht erklären, hält man sie vielleicht für minder, das ist ja das Problem, was wir haben auch, dass man sagt, okay, die sind vielleicht minder gebildet, die sind vielleicht mehr Analphabeten und so weiter. Und wir durchseuchen quasi das Land jetzt quasi mit weniger Bildung, als es vorher der Fall war, um sie damit auch noch gefügiger zu machen. Denn je weniger die Bildung, desto leichter sind die Menschen zu führen. Aber das ist natürlich nur eine Spekulation. Ich kann da wirklich nicht endgültig was zu sagen, aber das bietet sich fast an. Das haben wir ja auch in Deutschland, dass wir sagen, es kommen ganz viele Leute nach Deutschland. Und zwar sind das keine, nicht mal Wirtschaftsflüchtlinge. Denn Wirtschaftsflüchtlinge wären ja zum Beispiel Leute, die sagen, ich bringe mich in die Wirtschaft ein, ich will hart arbeiten und will zum Bruttosozialprodukt oder Inlandsprodukt beispielsweise der Bundesrepublik beitragen und damit mein Geld verdienen. Aber es sind eben halt Einwanderung vor allem in die Sozialsysteme. Das heißt, man möchte Geld haben von anderen. Von Flüchtlingen kann überhaupt keine Rede sein, denn nach der Genfer Flüchtlingskonvention gelten die so ziemlich alle nicht dazu. Aber da spricht ja auch dieser ganze Migrationspakt dagegen. Also das ist ein weltweites Phänomen, dass wir hier eine Vermischung haben. Und wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenschüttet, dann gibt das eine lauwarme Brühe und vielleicht ist das das Ziel.
Ja, danke für deine Ausführungen. Ich suche hier gerade noch eine Meldung, die jetzt hier gut da reingepasst hätte, nämlich es geht um auch Terroristen, die aus Afghanistan, das wird mir jetzt sicherlich noch in die Hände fallen. Auf jeden Fall ist das ein ganz heikles Thema, was im Moment die sogenannten Flüchtlinge angeht, denen es ja besser gehen soll. Du hast die Meldung gefunden, ne? Hier, ja. Du hast sie da. Andreas, dann geh du mal bitte in die Meldung rein, weil sie nämlich gerade zu diesem Thema sehr gut passt.
Ja, also es geht darum, dass es der CIA gelungen ist, das war bei Voltaire Netzwerk, der CIA ist es gelungen, 1000 ihrer afghanischen Kollaborateure auszufliegen. Diese 1000 afghanischen Kollaborateure, also das sind diejenigen, die mit der USA zusammengearbeitet haben, die sind ausgeflogen worden, aus Kabul heraus. Und es handelt sich dabei um Mitglieder der Aufstandsbekämpfungskräfte, Cost Protection Force und nationale Sicherheit für Sicherheit, nationale Direktion für Sicherheit. Und diese KPF, diese Cost Protection Force, ist die aktivste und sichtbarste paramilitärische Gruppe in Afghanistan, die in einem umfangreichen CIA-Netz operiert. Das ist interessant. Und die Einsatzgebiete befanden sich vor allem entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze. Dort finden sich übrigens die meisten Taliban, nämlich sowohl in Afghanistan als auch in Pakistan, weil das Volk der Taliban nämlich über diese Grenze hinübergeht und hat eine ganz starke Präsenz, also in allen Taliban-Hochburgen. Interessant ist, dass diese paramilitärischen Gruppen in Afghanistan auch extreme Gräueltaten begangen haben, nachweislich schlimmer als die Taliban selbst. Das waren also die Kollegen, die mit der CIA gearbeitet haben, und das waren die sogenannten afghanischen Kollaborateure. Sie wurden übrigens nicht aus dem Hauptflughafen von Hamid Karzai in Kabul ausgeflogen, sondern über einen, nannte sich Eagle Base. Das heißt, die USA hatten eine eigene Flughafenstruktur in der Nähe von Kabul, heißt Eagle Base. Und diese Eagle Base wurde genommen, noch gerade um diese afghanischen Kollaborateure, das sind viele Terroristen eben halt auch, rauszuholen, um dann anschließend diese Adlerbasis auch zu zerstören und zu sprengen, dass sie nicht mehr nutzbar ist. Diese Kollaborateure, und das ist wichtig, haben viele erschreckende Folter und Morde begangen und sind als wirklich heftige Verbrecher. Und die wurden alle nach Katar jetzt abgeschoben und dann in die Masse der Flüchtlinge quasi eingeschmolzen. Das heißt, die befinden sich jetzt irgendwo in diesen Flüchtlingen und einige davon werden mittlerweile schon in die Europäische Union jetzt offenbar entsandt und diese Vergangenheit der Kriegsverbrecher von der EU offenbar ignoriert. Also das ist schon wirklich eine ziemlich heftige Entwicklung, die man da rausziehen kann.
Es scheint ja nicht unbedingt etwas Neues zu sein. Ich habe nämlich gerade mal, wohl dem, der seine Meldungen immer schön ordentlich abspeichert, und als der gute Hans-Georg Maaßen noch Verfassungsschutzpräsident war, hat er, nachdem Frau Merkel 2015 ja auch die Grenzen sperrangelweit aufgerissen hat, hat er am 5. Februar 2016 sich geäußert zu diesem Problem. Und da heißt es in einer Meldung von Reuters, also große Nachrichtenagentur, der Verfassungsschutz geht laut seinem Präsidenten Hans-Georg Maaßen davon aus, dass unter den vielen Flüchtlingen auch Terroristen nach Europa eingeschleust werden. Das berichten deutsche Medien unter Berufung auf Aussagen Maaßens in einem Interview gegenüber dem ZDF-Morgenmagazin. Die Terroranschläge damals in Paris hätten gezeigt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat, damals hat man die auch Daesh genannt, bewusst Terroristen unter den Flüchtlingen eingeschleust habe, sagte Maaßen wörtlich. Weiter sagte er, das ist eine Tatsache, der sich die Sicherheitsbehörden gegenübersehen. Die Behörde versuche nun, die betreffenden Personen ausfindig zu machen. Ja, und der Fokus hatte kurz davor berichtet, dass die Polizeibehörden in Bund und Ländern mehr als 200 Hinweise erhalten haben, wonach sich unter den in Deutschland ankommenden Flüchtlingen eben auch Terroristen befinden sollen. Ja, und wir haben vor wenigen Tagen ja auch ein Video eingestellt. In diesem Video wurde mal so zusammengefasst, was es alles für Versprechungen gegeben hat und was passiert ist in Deutschland, welche Veränderungen durch die Grenzöffnungen 2015 stattgefunden haben, dass man heute ja über manche Themen so spricht, als sei es normal, während damals jeden Tag es hieß, rüstet euch und erschrecket, Andreas.
Ja, das ist die Achse Ost-West, glaube ich, die das gemacht hatte, diesen Film, ne, dieses Video. Ja. Und wir sind eigentlich immer sehr vorsichtig, dass wir da nicht zu stark auch politisch in eine Richtung wollen. Aber hier wurden also wirklich ganz hervorragend aufgearbeitet. Und das spannend von einem Herrn, der auch auf einen Migrationshintergrund sehen kann. Und das macht das Ganze natürlich besonders charmant an der Stelle. Und er hat wirklich es ganz deutlich auf den Punkt gebracht. Und zwar Versprechen, Lüge, Versprechen, Lüge, Versprechen, Lüge, das heißt nicht halten. Und das als Dauerthema, diese permanenten Widersprüche und die wirkliche komplette Inkompetenz in der führenden Politik der momentanen GroKo, wie haben sie damals immer genannt, Grükotz, größte Koalition aller Zeiten, als sie rankamen. Das war unser interner Begriff damals in der Wissensmanufaktur. Aber genau da liegt das Hauptproblem. Und wenn ich dann sehe, dass dann ein Olaf Scholz dann sogar, ja,
kommen wir noch.
Ja, ach, da kommen wir noch drauf. Okay, denn das ist schon sehr, sehr spannend, weil ich dachte, das kommt da gleich noch mit dran mit der ersten Meldung. Also das war für mich auf jeden Fall wirklich sehr wichtig, dass wir... jetzt habe ich den Faden verloren.
Ist überhaupt nicht schlimm, weil ich wollte eh noch meinen Senf dazugeben, weil es gab nämlich damals mehrere Berichte zu diesem Thema Terroristen unter den Flüchtlingen. Und der Münchner Merkur hatte unter anderem hatte auch wieder Herrn Maaßen zitiert, der sich dann auch in einem Interview mit der Welt am Sonntag geäußert hatte. Und er sagte, dass der Verfassungsschutz die Gefahr, dass die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat potenzielle Attentäter als Flüchtlinge nach Deutschland einschleust, nach eigenen Angaben lange unterschätzt. Diese Möglichkeit habe das Bundesamt für weniger wahrscheinlich gehalten. Und es sei davon auszugehen oder man sei davon ausgegangen, dass dem IS das Risiko viel zu hoch sei. Aber, wörtlich sagte er, mittlerweile wissen wir, was den IS angeht, müssen wir eben auch dazulernen. Obwohl es der IS gar nicht nötig habe, seine Anhänger unter die Flüchtlinge zu mischen, habe er es getan. Der IS wollte damit ein klares Signal der Stärke aussenden. Ja, es gibt ja auch wieder eine ganze Reihe von sogenannten Verschwörungstheorien, die zum Thema kursieren. Da heißt es ja jetzt irgendwo im Netz, wir haben das nicht eingestellt und ich kann es auch so nicht jetzt genauer gegenprüfen, aber da heißt es eben auch, dass sogenannte Terroristen des IS einen Bürgerkrieg in Deutschland, in Europa vorbereiten, und zwar aus den ja inzwischen überall entstandenen No-Go-Areas. Also auch das sind Dinge, die offenbar aber in Berlin nicht besonders ernst genommen werden. Da gibt es ja viel wichtigere Dinge wie die Windräder.
Ja, also man kann das natürlich nachvollziehen, dass solche Verschwörungstheorien dann auch aus dem Boden sprießen, wenn man sich die gesamte politische Nichtvollkommenheit oder sogar Verkommenheit in Ruhe ansieht. Weil es finden ja nicht wirklich Dinge statt, die jeden Bürger interessieren. Das sehen wir spätestens beim Wahlkampf. Es werden die Themen, die wichtig sind, überhaupt nicht angesprochen, sondern es wird diskutiert über Klimaschutz, als ob die meisten Menschen in Deutschland momentan das Thema Klimaschutz auf dem Zettel haben, wenn sie zu Hause sitzen und die Kinder weinen, weil sie eine Maske tragen müssen oder sie gerade ihren Job verlieren, weil gerade der Mittelstand gegen die Wand genagelt wird. Da glauben alle momentan nur noch an den Klimaschutz. Und das ist das Hauptproblem, dass die eigentlichen Themen dabei eben halt völlig unter den Tisch fallen, und das merken die Leute auch. Und ich glaube, an der Stelle passiert natürlich momentan auch ein Umdenken. Und ich glaube, wir haben jetzt ein Spannungsfeld erreicht, wo es jetzt vielleicht nur noch einen kleinen Funken braucht, ein Initialfunken, der tatsächlich einen Großteil der Menschen plötzlich kippen lässt aus dieser Trägheit in die Eigenverantwortung, in die Geistesgegenwart und sagen Stopp. Und dann bildet sich sofort ein morphogenetisches Feld, und das relativ schnell. Das heißt, ganz schnelle Umkehrungen, die stattfinden und die ganz normalen Mitläufer sogar mitlaufen, ohne vielleicht sogar wissen, warum. Aber entscheidend ist, dass sie es dann tun. Es gibt eben halt die entsprechenden Mitläufer und an die kann man sich auch wenden, denn die werden natürlich eine große Masse nachher ausmachen. Mhm. Das funktioniert.
Ja, spannend. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du hier gerade schon halb angeschnitten hattest, nämlich zu dem eventuell in kurzer Zeit neuen Bundeskanzler Olaf Scholz. Kann ja sein, dass sie ihn doch wählen oder den Herrn Laschet. Aber die Frau Weidel irgendwie nicht, aber werden wir sehen. Auf jeden Fall hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz angekündigt, bei einer möglichen Vereidigung, da muss ich direkt husten, nicht den Zusatz, so wahr mir Gott helfe, zu verwenden. Dabei sagt er, gehe es bei diesem Satz nicht primär um Gott, sondern um das Grundgesetz. Und dazu wurde befragt bei Domradio Professor Peter Schallenberg, ein Moraltheologe. Und der ist gefragt worden, was geht Ihnen bei sowas durch den Kopf, wenn jemand wie ein Kanzler auf den Gottesbezug verzichten möchte? Und er sagt, Gedanken des Bedauerns, denn ich denke an die Präambel unseres Grundgesetzes, der sich unsere Politiker verpflichtet wissen. Die Präambel lautet bekanntlich in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Die ist nicht umsonst so formuliert worden und hat große Bedeutung für unser Grundgesetz, für unser gesamtes staatliches Leben, sagt er. Und der Amtseid, den die Politiker leisten, will mit der Zusatzformel, so wahr mir Gott helfe, im Grunde in etwas anderer Formulierung nur noch einmal zum Ausdruck bringen, dass wir uns vor einer anderen Instanz verantworten und verantworten wollen, als vor einer demokratischen Mehrheit und schon gar vor etwas anderem als nur vor uns selbst und dem eigenen Interesse. Und er sagt, insofern kann er das nur bedauern, wenn ein Politiker auf die Idee kommt und sagt, ich verzichte darauf.
Ja, also ich sprach ja vorhin schon davon, wie es ist, dass die Menschen in diese Psychosen reingeraten durch die Unterdrückung, durch die Isolierung, dadurch, dass sie sich zum Beispiel nicht mehr gemeinsam treffen können, reden können miteinander und dann diese Fehlentwicklungen, die auf die Menschen ausgeübt werden, durch die Menschen immer mehr in die Verzweiflung bringen und kein klarer Kopf mehr dabei ist. In größeren Gruppen sind immer ein, zwei klare Köpfe, die in der Lage sind, auch eine Gruppe wieder einzufangen und zu sagen, Kinder, nun kommt mal runter, lass uns mal vernünftig zu reden. Das versucht man auszuschließen, indem man Gruppen nicht mehr akzeptiert, nur noch die genehm sind. Das sind dann eben halt die Geimpften, die dann eben halt schon eingeknickt sind. Denn die impfen sich ja im Normalfall nicht, weil sie von überzeugt sind, sondern weil sie wieder ihre Freiheit zurückkaufen wollen, die man ihnen niemals wegnehmen konnte. Das ist das Problem der einen Psychose. Und die andere Psychose ist dann eben halt der Politiker, der durch dieses Infektionsschutzgesetz eine Ermächtigung sich erarbeitet hat, quasi wirklich zu regieren, will zu regieren, ein Machtpotenzial plötzlich zu haben und zu sagen, wenn ich morgen anordne, als Bürgermeister, als Ministerpräsident eines Landes, alle bleiben morgen zu Hause und keiner darf mehr sein Haus verlassen und die Polizei wird auf mein Kommando durch die Stadt fahren, dann macht das auch mit diesen Politikern etwas. Da das nun aber nicht unbedingt die Elite ist, was die charakterlichen und auch die Bildungseigenschaften anbelangt, sondern eher Mittelmaß, die jetzt plötzlich in die Situation reinkommen, ganz wichtig, ganz großartig, ganz machtvoll zu sein, dann entsteht die gegenteilige Psychose und irgendwann wird man gottesähnlich, weil man ja solche Sachen regeln kann und irgendwann sogar über Gott. Wie soll man sich denn da noch auf Gott berufen, wenn man irgendetwas macht, wenn man schon drüber steht aus eigener Initiative? Das ist das, was ich da rein interpretiere.
Imperator ist man dann.
Ja,
und
ja.
Dann hängt man seine eigenen Sterne am Himmel auf, genau. Und dann macht man die Sonne dunkel und fliegt weg auf den Mars, wenn alles hier kaputt geht. Ja, und da reden wir von Psychosen. Also, ja, und dieser Herr Schallenberg, dieser Moraltheologe, spricht dann auch noch darüber, dass eigentlich aus seiner Sicht hier nicht gemeint sei, dass eine Formulierung für regelmäßige Kirchgänger ist, so wahr mir Gott helfe, sondern gemeint ist, dass man sich einer Institution verantwortet, die außerhalb der menschlichen Individuen und der Interessensvertreter liegt. Und diese Institutionen, sagt der Moraltheologe, nennen wir philosophisch Gott. wie man sich diesen Gott vorzustellen hat, ist dann in den Einzelheiten sehr unterschiedlich. Jüdisch, islamisch, christlich, buddhistisch möglicherweise. Gemeint ist hier, sagt der Moraltheologe, ein philosophischer Gottesbegriff. Das sei entscheidend. Und damit ist es natürlich zunächst nichts Katholisches oder nichts Christlich-Kirchliches, sagt er, sondern gemeint ist eine Instanz, gegenüber der ich mich verantworte und die mich befragt, hast du alles Menschenmögliche getan, um jeden Menschen auf dieser Welt das bestmögliche Leben in deinen Möglichkeiten, Bedingungen zu ermöglichen?
Ja, wir sehen, wo wir schon gelandet sind. Wenn wir wissen, dass wir den Schöpfungsgesetzen unterliegen und es gibt die Gesetze der Natur, wir können Gott, den Begriff, der ja leider so in den Schmutz gezogen wurde, durch die Religionen alleine, können wir ersetzen durch die Gesetze der Natur. Und diese Gesetze der Natur, denen unterliegen wir allen. Die Erde war längst da, da gab es noch gar keinen Menschen, da gab es noch gar keine Aminosäuren, da war noch gar nichts. Das heißt, das musste alles erst entstehen. Der Mensch ist also in diese Schöpfung reingekommen und findet sich in den Gesetzen der Natur wieder. Da gibt es eine Sonne, die geht auf, die geht unter, es gibt Jahreszeiten und all diese Dinge, die wir kennen, Schnee und so weiter oder auch Wachstum von Pflanzen, das sind die Gesetze der Natur. Und jetzt hat der Mensch sich selbst irgendwann einmal gesagt, wir müssen uns für uns zum Zusammenleben auch eine gewisse Ordnung schaffen. Die sind natürlich unterhalb der Gesetze der Natur anzuordnen. Und so hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir machen eine Verfassung. Das heißt, eine Gruppe von Menschen haben gesagt, wie ist denn unsere Verfassung? Ich kann ja auch einen Menschen fragen, wie ist deine Verfassung? Dann sagt er mir gut oder nicht so gut oder wie auch immer. Und so kann sich auch ein Kollektiv eine Verfassung geben. Das ist eine Art, ich sage mal, Rahmenvertrag, ein Rahmengesetz, aber natürlich unterhalb der Gesetze der Natur, unterhalb der Schöpfung. Und hier entsteht dann plötzlich ein Problem, wie der Turmbau zu Babel, Größenwahn und Inkompetenz, dass man irgendwann dann sagt, wir sind eigentlich mit unserem Gesetz viel wichtiger als die Gesetze Gottes an sich. Das heißt, wir erheben uns irgendwann über die Schöpfung, über die Gesetze der Natur und über Gott. Und dann haben wir im schlimmsten Fall dann irgendwann den Punkt erreicht, den wir gerade direkt vor uns sehen. Eine völlige Überhebung und irgendwann, ja, wir wissen, wie der Turmbau zu Babel ausgegangen ist. Der Turm wurde irgendwann eingestellt und genau das wird hier auch passieren. Deshalb ist es eine gefühlte Endzeit, aber Endzeit bedeutet Neubeginn und es gibt den Phönix aus der Asche. Und deshalb sind wir ja so frohen Mutes, dass wir jetzt eine Phase erleben dürfen, die längst anliegt. Und wir können froh sein, dass es jetzt so ist, denn es wird sich natürlich jetzt auch zu einer Erneuerung entwickeln. Und dieses Ganze, was wir hier erleben, wie ich immer sage, habe ich lange nicht mehr gesagt, das tibetanische Sprichwort, ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und was haben wir für einen Lärm in den Diskussionen und in den Talkshows, wenn sie sich da gegenseitig da niedermachen? Nein, die Realität liegt ganz woanders.
Und ich sehe gerade das Video, von dem wir vorher gesprochen haben, von Project Veritas, wo die heimlich gefilmten Regierungsärzte zugegeben haben, dass die Impfung zum Teil verunreinigt ist, zum Tod führen kann, wurde bereits 3 Millionen Mal alleine bei YouTube aufgerufen. Es wurde auch an anderer Stelle gelöscht, es wird aber immer wieder hochgeladen. Und das ist der stille Wald, der wächst. Das heißt, das ist natürlich eine gewaltige Zahl, das wissen wir, ist schwer, innerhalb von 2 Tagen, 3 oder einem Tag im Prinzip.
Wie viel waren das?
3 Millionen Aufrufe. Ja. Also das heißt, das Thema geht herum.
Und so etwas ganz Einfaches. Eine Krankenschwester macht heimlich solche Aufnahmen zwischen Ärzten, die einfach Angst haben, ihren Job zu verlieren, aber jeden Tag einfach durchdrehen und es kaum noch ertragen können, wenn sie Menschen durch die Impfung an sich schädigen. Und wenn diese Dinge, so ist deren Meinung, so ist das deutlich gesagt. Das ist jetzt übrigens nicht meine Aussage, sondern die Aussage, die sich aus diesem Film ergibt. So etwas kann der Initialfunke sein. Dagegen kann eine millionenteure Produktion der Bundesregierung mit einer gigantischen Propaganda gar nichts ausrichten.
Mit den vielen Influencern.
Genau.
Ja, es werden ja immer mehr, aber es werden nicht immer nur mehr auf der einen Seite, sondern offenbar auch auf der anderen Seite. Und man kann wirklich sagen, im Prinzip fängt jetzt so an, die Waage in eine mittige Situation zu gehen. Denn ja, es gibt ja auch Zahlen, die anzweifeln, dass wirklich so viele Menschen geimpft sein sollen. Also auch da gibt es inzwischen Zweifel, dass da ein bisschen frisiert wird mit den Zahlen. Und es gibt noch einen, du wolltest was sagen.
Ja, mit diesen Zahlen, das ist immer ganz interessant. Wenn man zum Beispiel sagt, 50% sind geimpft oder 70% sind geimpft, da muss man immer fragen, wir haben gerade neulich gesprochen mit Bekannten darüber, wie man mit den Zahlen experimentieren kann. Da muss man fragen, wie kommen die Zahlen denn zustande? Die Menschen glauben zum Beispiel, wenn da eine Bevölkerung ist von einer Größenordnung von 100 Millionen und 50% sind geimpft, dann glauben sie automatisch, dass 50 Millionen geimpft sind. Das muss aber nicht unbedingt sein. Oft ist es nämlich auch so, dass man andere Zahlenkalkulationen nimmt und sagt, wir nehmen von den 100 Millionen erst einmal runter diejenigen, die gar nicht impffähig sind, mit schweren Krankheiten, wo eine Impfung nicht anliegt oder die aus irgendwelchen Gründen durchbekommen haben, eben nicht geimpft werden zu können. Die gibt es nämlich auch, anerkannte. Und jetzt nehmen wir mal an, das wären zum Beispiel 20%. Dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, ich könnte jetzt diese 80 Millionen, die dann überbleiben, nachdem ich 20 abgezogen habe, könnte ich dann bei 40 Millionen, die jetzt meinetwegen jetzt geimpft wären, sagen würden, es sind 50% von den Impffähigen. Das sind aber noch lange nicht 50% von der gesamten Bevölkerung, die überhaupt existiert. Die Frage ist immer, von wem? Und wenn ich sehe, wie willkürlich ein Zahlenmüll produziert wird und immer verschiedene Ursachen letztendlich zugrunde legen, dann sind diese Zahlen das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, weil ich nicht weiß, wie sie zustande gekommen sind. Und eins habe ich gelernt, glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast.
Das sagt der Richtige, genau. Aber du sprichst über diese Meldungen, die vielleicht das Zünglein an der Waage sein könnten oder ein Initialfunken auslösen könnten. Und dazu gehört, glaube ich, auch die folgende Meldung, nämlich die kommt aus Berlin. Und da ist eine renommierte Opernsängerin, die bei den Salzburger Festspielen immer tragende Rollen gespielt hat, Bettina Ranch heißt sie, die ist geimpft worden und hat erhebliche Nebenwirkungen erlitten, kann auch im Moment nicht singen und gar nichts. Und sie erhebt ganz offiziell schwere Vorwürfe gegen ihren behandelnden Arzt. Einen der behandelnden Ärzte. So habe sich dieser Neurologe geweigert, Meldung über den Verdacht der Nebenwirkungen zu machen. Das hat Frau Ranch dann bei Instagram mitgeteilt und er habe zu ihr gesagt, wenn ich das alles melden sollte, könnte ich die Praxis zumachen. Dafür habe ich keine Zeit. Sie solle sich selber beim Gesundheitsamt darum kümmern. Und der Mediziner habe ihr zudem mit auf den Weg gegeben, dass er Impfbefürworter sei. Und die Sängerin sagt, ja danke, das hilft mir natürlich weiter. Ich habe mich ja auch impfen lassen. Und das ist jetzt eine schlimme Erfahrung. Und weiter heißt es, auch der Entlassungsbericht des Krankenhauses habe nicht den Tatsachen der Einweisung entsprochen. Frau Ranch fühlte sich machtlos, hilflos, wütend, traurig und sie habe ihren Fall dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Das sind ja ähnliche Vorgänge wie das, was wir da von diesen Whistleblower-Informationen gerade erfahren haben, nämlich, dass die Ärzte sagen, du kannst überhaupt keine Meldung schreiben über eine Nebenwirkung. Das Ausfüllen des Formulars allein dauert eine halbe Stunde und so bleiben halt solche Fälle einfach auf der Strecke und kommen gar nicht in die Statistik.
Ja, wir haben hier eine falsche Entwicklung. Wenn die Politiker, die sich selbst als Elite bezeichnen, uns immer wieder zeigen, wie man durchs Leben sich durchzieht und durchwurstelt und nie verantwortlich ist für irgendetwas und alle unangenehmen Dinge alle wegdrückt und sich nur mit den angenehmen Dingen schmückt, dann setzt das natürlich auch ganz bestimmte Ideologien freien. Und das sind natürlich dann diese Vorbilder, die nachgeäfft werden. Und es gibt natürlich dann elitäre Berufsgruppen und die Mediziner gehören damit zumindest vom Ansehen der Leute dazu. In Wirklichkeit sind es eben halt auch einfache Arbeiter, die ihren Job machen. Und es gibt sehr viele gute Mediziner und sehr viele gute, die ganzen Menschen übrigens, die in diesem Gesundheitswesen leben, und arbeiten und auch gern arbeiten, aus Überzeugung arbeiten und leiden darunter, was jetzt gerade läuft. Das dürfen wir also nicht vergessen. Aber es gibt dann eben halt auch einige, die besonders eben halt wichtig sind. Wir haben neulich mal einen Film gesehen, Zwei Ärzte sind einer zu viel, mit Elmar Wepper und mit Christiane Hörbinger. Und das war ganz interessant. Und dieser Wepper, dieser Elmar Wepper, der repräsentiert für mich so einen Arzt ungefähr, den schätze ich ungefähr so ein, nicht Elmar Wepper natürlich, sondern die Figur, die er spielt, das ist ganz klar, wie er sich so verhält. Und er hat eigentlich nur eins im Kopf, seine Golfschläger oder andere Ärzte, das kenne ich auch bei einigen, die mich abgehört haben und in Wirklichkeit eigentlich nur wissen wollten, wie ich die Aktienkurse einschätze und versucht haben, die Situation zu nutzen. Also das ist eben halt die Situation. Falsche Vorbilder, die Gesundheit kommt dann hinten dran.
Gut, aber ich denke trotzdem, dass das die Ausnahme ist, dass es von der Sorte jetzt glücklicherweise nicht so viele gibt, weil dieser Elmar Wepper, die Rolle ist sehr, sehr lustig, aber ich kenne eigentlich so einen Arzt im wahren Leben nicht. Sondern die Ärzte, die ich so kennengelernt habe, die konnte ich alle in ihrem Beruf wirklich sehr ernst nehmen.
Ja, natürlich. Aber man muss eines sehen. Die Ärzte werden natürlich auch drangsaliert. Wenn man sich ansieht, ein Arzt, der tatsächlich aus Überzeugung Menschen helfen will, der Hand anlegen will, wirklich, dass die Menschen wieder gesund werden. Und dann hat er auf seinem Schreibtisch hunderte von Briefen stehen von irgendwelchen gesetzlichen Unfallversicherungen, muss Gutachten machen und so weiter. Er wird zum drittklassigen Sachbearbeiter. Und genau mit dieser Methode kann man die Leute so demotivieren. Gute Ärzte, die wirklich etwas wollen. Und jetzt bei dieser Geschichte mit der Impfung wissen Sie eines. Erstens, Sie können eine Menge Geld damit verdienen. Das ist wirklich offenbar der Fall durch diese Impfung, die Sie dann entsprechend mitmachen. Und das tut Ihnen gut, weil Ärzte nicht unbedingt mehr so gut bezahlt wurden, wie es früher mal der Fall war, bei dieser langen Ausbildung, wenn man das ins Verhältnis steht. Und dann wird man natürlich auch die Menschen dann stromlinienförmig bekommen. Und wenn man dann bei solchen Sachen wie vermutlichen Impfschäden riesen Ausführungen führen muss, also diese ganzen Formulare ausfüllen muss, dann wird man wahrscheinlich sagen, komm, lass es lieber. Und das wird auch genau bei der Risikoaufklärung natürlich genauso sein. Und aus diesem Grunde entsteht hier eine völlige Verirrung in der Medizin, dass, wie gesagt, die Halsschmerztablette mit 20 Nebenbeipackzetteln geregelt werden muss und überall Hinweise. Und bei solchen wichtigen Dingen passiert eben wenig bis gar nichts.
Ja, also auf jeden Fall diese Opernsängerin Bettina Rentsch, die jetzt ziemlich diseased ist. Also sie hat Kopfschmerzen bekommen, schwindelig wurde ihr, Veränderungen an der Sing- und Sprechstimme, hat sich darauf in ärztliche Behandlung begeben und sie hat eine Ataxie, eine Störung der Bewegungskoordination. Und sie sagt außerdem, dass die Parese im oberen Gesichtsbereich lokalisiert ist, was momentan das professionelle Singen beeinträchtigt. Sie musste alle Auftritte absagen, ist weiter in ärztlicher Behandlung, leidet weiter an schweren gesundheitlichen Problemen. Es gehe ihr mal besser, mal schlechter. Es helfe ihr aber enorm, dass es doch noch einige mehr gibt, die ähnliche Symptome haben und die gleichen Erfahrungen im medizinischen Umgang damit machen. Und das ist eben immer wieder das, wo wir hinkommen. Das scheint offenbar längst nicht so stringent durchgezogen zu werden. Das Melden der Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Aufforderung, sich impfen zu lassen. Ja, und das sind Meldungen, die natürlich einen immer wieder zusammenzucken lassen. Denn ich kann mir natürlich vorstellen, und das hat sie übrigens auch gesagt, dass man sich alleine fühlt, dass man viel Kraft braucht, Geduld, starke Nerven, dass sie sehr glücklich ist darüber, dass viele Menschen ihr schreiben und Mut zusprechen, weil sie halt auch einen bekannten Namen hat. Aber die Dunkelziffer derjenigen, die nicht bekannt sind und Ähnliches durchmachen und vor Gummimauern laufen, weil keiner da ist, der ihnen zuhört und sagt, komm hier, lass doch sein. Das ist dann schon aus meiner Sicht eine ziemlich schwierige Lebenssituation. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es irgendwann auch ein Register geben wird, wo diese Menschen sich melden können. Gut, wir wollen zum nächsten Thema kommen, Andreas. Hier ist es zum Beispiel jetzt wieder so, dass Politik und Maßnahmen, Methoden doch in das Leben der Menschen mehr eingreifen sollen und wollen, als die Menschen sich das vielleicht wünschen möchten. Der Ethikrat hat sich zu Wort gemeldet und hat deutlich gemacht, dass er sich in Zusammenarbeit mit der kommenden Regierung massiv in das Privatleben der Bürger einmischen möchte. Schließlich gehört zu einem waschechten Klima-Lockdown auch, schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass andere bestimmen, wie wir zu essen, zu wohnen oder zu atmen haben. Und zwar hat sich die Ethikrat-Vorsitzende Alena Büchs gemeldet in einem Interview mit dem Ernährungsmedizin-Blog und hat wörtlich gesagt, es ist nachvollziehbar, dass man den Staat nicht mit am Tisch sitzen haben möchte. Das ist ein wichtiger Bereich der privaten Lebensführung. Aber so eine undifferenzierte Position steht im Widerspruch zur Multiakteursverantwortung. Das musst du mir gleich mal erklären, was das ist, von der wir immer gesprochen haben. Es ist eben nicht nur Privatsache, was ich esse. Denn meine Ernährung hat auch viele Effekte nach außen hin. Krankheitskosten, soziale Kosten, ökologische Kosten und so weiter. Diese werden von der Gesellschaft getragen. Müsste sie da das Impfen nicht auch mit reinnehmen? Weil das hat ja auch ganz große Effekte nach außen hin. Krankheitskosten, soziale Kosten, ökologische Kosten.
Ja, im Prinzip schon. Also wir haben ja eine unglaubliche Entwicklung dieser staatlichen Totalkontrolle. Wir hatten ja im letzten Podcast über China gesprochen und das sind diese ersten Tendenzen, die da schon deutlich werden. Wir sprechen davon, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, beispielsweise keine Lohnfortzahlung mehr bekommen, wenn sie zum Beispiel in Quarantäne sein müssen. Das heißt, der Geimpfte schon. Wenn wir dann aber noch wissen, dass der Geimpfte weitaus größere Schäden durch das Virus, durch die Impfung zu erwarten hat, als bei einer natürlich erworbenen Infektion, dann wird das Ganze natürlich auch auf den Kopf gestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um ein soziales Prinzip. Und das soziale Prinzip bedeutet, dass alle Probleme auf vielen Schultern verteilt werden müssen. Und da gibt es eben halt welche, die sind anfälliger und weniger anfälliger. Jetzt wird das ja irgendwann dann schon mal in die Richtung gehen können, dass man sagt, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die mit Behinderungen geboren werden? Die sind ja auch relativ teuer. Beginnt ja eine Euthanasie in irgendeiner Form, dass man sagt, der ist lebenswert und der nicht? Also die Tatsache, dass man jetzt eingreift, dass jeder was zu essen hat, das heißt Burger werden dann verboten, dann müsste natürlich auch Drachenfliegen verboten werden, dann müsste Fußballspielen verboten werden, weil das ist nachweislich ein sehr gefährlicher Sport, wo viele Knochen kaputt gehen. Wie soll das denn mit denen eigentlich funktionieren? Rauchen, Alkohol muss eingestellt werden, natürlich jede Form von Drogen, Fresssucht und so weiter und so fort, exzessive Adipositas, das sind natürlich alles Menschen, die wir jetzt stigmatisieren können. Und genau darum geht es jetzt, die Menschen so zu zerklüften, nicht nur in alt und jung, sondern auch in dick und dünn und links und rechts. Und das ist genau, und Raucher, Nichtraucher, genau hier, jetzt haben wir noch impft und geimpft und nicht geimpft. Und das ist eine Zerstörung, eine Zersplitterung in aseptische Einzelteile von Erbsengröße. Das heißt, die Menschen werden regelrecht auseinander gesprengt. Und dagegen kann man sich wehren. Und was jetzt hier gelegt wird, ist schon wieder eine Grundlage für Parallelgesellschaften. Hieraus werden sich Parallelgesellschaften gründen, und zwar Parallelgesellschaften, die einfach sagen, wir machen da nicht mit, die sich heimlich treffen, die heimlich in irgendwelchen Katakomben dann ihr Dasein fristen und diesem Irrsinn, der da gerade abläuft, bis er wieder zusammenbricht, bis das nächste Weltreich zusammenbricht, eben halt immer wieder mit aller Kraft dagegen steuern. Und das ist auch der einzige Weg, der funktioniert. Deshalb ist es wichtig, Kontakte zu haben mit anderen Menschen, damit man sich immer wieder gegenseitig Kraft gibt und sagt, lass diesen Irrsinn einfach laufen, sie werden im Rahmen der Wechselwirkung, die wir in den Schöpfungsgesetzen wiederfinden, um auf die grünen Bücher kurz zu kommen, werden sie ihre gerechte Strafe erfahren müssen.
Tja, kurz kann man natürlich auf diese Bücher nicht kommen, das ist ganz klar. Du hast vollkommen recht, Andreas, es wird einfach eine Veränderung stattfinden, die wieder Neues, auch Gutes kreiert. Das ist immer so gewesen. Wir müssen vor allem in der Geduld bleiben, die Dinge beobachten, einordnen, lernen, und wir werden noch eine Menge mehr erleben und müssen uns halt regelmäßig rüsten, um dann wieder in Ohnmacht zu fallen und dann wieder uns innerlich zu stabilisieren. Ja, und hier in dem Bericht der deutschen Wirtschaftsnachrichten, da wird auch genannt, zum Beispiel, dass also den Leuten vorgeschrieben werden wird, was sie zu essen haben, die Macht der globalen Lebensmittel, der Pharma, der Chemiekonzerne, die wird jetzt sozusagen für die globale Ernährung genutzt. Imitate aus dem Labor sollen das Fleisch ersetzen. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man natürlich sofort, dass es überhaupt nicht um gesunde Ernährung für die Weltbevölkerung geht, sondern um ein großes Geschäft auf Kosten der Gesundheit der Weltbevölkerung. Wir hören ja von niemandem dieser Akteure: ernähr dich gesund, beweg dich, geh raus, stärk dein Immunsystem, nimm Vitamine zu dir, mach deine Leibesübungen an der Luft und so weiter. Habe ich von keinem bisher gehört. Aber stattdessen hat zum Beispiel auch der SWR, die Sendung SWR Wissen, gemeldet, kürzlich, wird hier auch berichtet, ob beim Bau neuer Brücken, Hochhäuser oder Straßen, überall, wo wir uns umschauen, finden wir Beton. Für das Klima ist das ein Problem, denn wenn das wichtigste Baumaterial hergestellt wird, wird eine große Menge des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Das heißt, es gibt ja jetzt auch schon Hinweise von den Grünen, dass Häuser aus Beton nicht mehr gebaut werden dürfen. Aber Häuser aus Holz, Andreas, geht auch nicht, weil wir haben ja Holzmangel. Der wurde ja benutzt, das ganze Holz, damit die Leute sich die Bretter vor die Stirn kloppen können. Also anders kann ich das schon gar nicht mehr einordnen.
Ja, ich kann es auch nicht mehr, denn das Ganze hat mit Umweltschutz auch nichts mehr zu tun. Also was die Grünen gemacht haben, das ist wirklich eine Kehrtwende um 180 Grad, wenn man drüber nachdenkt, wie die Grünen mal irgendwann gegründet wurden, mit welchem Anspruch sie da waren. Und sie waren die erste Partei, die dann dabei war, um Deutschland zum Beispiel in einen Krieg zu führen, damals in Jugoslawien. Dazu brauchte man die Grünen. Das heißt, es ist eine Kriegstreiberpartei geworden seitdem. Und wenn man sich jetzt ansieht, wie sie dann in diesen Young Global Leaders und so weiter sich integriert hat und die Interessen der Großkonzerne vertreten und ich neulich mal versucht habe, so nachzuweisen in einem rhetorischen Exkurs, wie die Grünen so mittlerweile zur Vertriebsabteilung von BlackRock und Goldman Sachs beispielsweise verkommen sind. Das ist das Hauptproblem. Und diese ganzen Naturschutzfragen mehr oder weniger eine Farce sind, die nur Narrative stützen sollen, mehr nicht. Also es geht nicht um die brasilianischen Regenwälder, die abgebrannt werden. Es geht nicht um den Lithiumabbau beispielsweise in Nevada oder in Zukunft in der Rheinebene beispielsweise zwischen Frankfurt und Basel. Es geht auch nicht um die großen Massen an Schiffsverklappungen. Wenn ihr euch mal anseht über größere Satellitenaufnahmen, wenn große Tanker oder große Schiffe ihr Altöl verklappen irgendwo auf den großen Meeren und schwarze große Riesenflächen hinter sich herziehen, das ist nicht das Thema. Dies Ganze, wenn wir uns angucken, die Häfen beispielsweise, wo dieser gigantische Plastikmüll drin rumschwimmt. Nein, es geht nur noch um Klima. Und gleichzeitig fliegen eben halt Bezos und andere Kollegen eben durch die Weltgeschichte, nämlich in den Äther oben, in den Orbit und bieten für Raumfahrt für Reiche an, wobei jedes Mal mehr oder weniger durch die Ozonschicht durchgestochen werden muss und da irreversible Schäden erfolgen können. Also dieser ganze Wahnsinn hat ja Programm und den kann man ja relativ deutlich auch mittlerweile erkennen. Und das genau ist der Stoff, aus dem der Initialfunk kommen kann, wo die Leute sagen, es reicht. Und deshalb werden wir auch nicht müde, immer weiter darüber zu reden, denn nur durch die Wiederholung prägt es sich ein. Die Menschen, die unseren Sender hören, die haben ja ein anderes Weltbild, weil wir natürlich auch dieselben Daten auch aus anderen Perspektiven beispielsweise beleuchten, indem wir die russischen Medien ansehen und sehen mal, wie sehen die das Ganze, die chinesischen, wie sehen die Pakistanis das oder beispielsweise die USA. Und wir haben eben halt eine reine Propagandageschichte, die jeweils dem Land dienen soll und den Politikern, die gerade antreten.
Das ist der Grund, warum wir auch immer wieder Artikel in anderen Sprachen übersetzen lassen, um einfach auch einen anderen Blickwinkel herzustellen. Es gibt, glaube ich, nachher auch noch was aus Russland. Ich möchte jetzt auf einen Artikel kommen, der hat zu tun mit der deutschen Lebensmittelkette Edeka und zwar mit dem Partner von Edeka, Picknick. Das ist ja ein Lieferservice und dieser Lieferservice, der bekommt jetzt 600 Millionen Euro, weil man dort entwickeln, weiterentwickeln und umstrukturieren will also frisches Risikokapital wird das hier genannt, 600 Millionen Euro. Dieser niederländische Lieferdienst für Supermarktartikel will mit dem Geld seine internationale Expansion beschleunigen. Ja, und wenn man jetzt sieht, wer der Hauptgeldgeber dieser 600 Millionen Euro ist, in der hier genannten vierten großen Wachstumsrunde, das ist die Vermögensverwaltung der Gates-Stiftung von also Bill und Melinda Gates. Und damit kommt Picnic in eine Phase und bekommt Geld in einer Phase der großen Finanzierung, in der der Wettbewerb der Lieferanten von Supermarktartikeln gewaltig wächst. Da gibt es jetzt gleich eine ganze Menge Themen, Andreas. Erstens hat das eine ganze Menge zu tun mit einem früheren, würde ich mal sagen, so ein Milchmann-Auto, das dann so regelmäßig kommt und die Waren verteilt. Zweites, und das ist die Frage, wenn also ein solches Unternehmen so viel Geld bekommt, dann ist das ja schon wieder eine Monopolstellung, die da entwickelt wird. Während kleinere Lieferanten, kleinere Lebensmittelläden, die jetzt wegen der ganzen Impfvorschriften auch weniger Kunden bekommen und die sagen, okay, dann machen wir Auslieferungsdienst, denn ja dann schon bald keine Chance mehr haben.
Ja, das ist natürlich das Ziel auch einer Ein-Welt-Regierung, natürlich bis in die letzten Annalen der Bevölkerung letztendlich die Kontrolle komplett zu haben. Und wenn man dann, ich denke immer an unseren Milchmann, der damals gekommen ist, das war wirklich immer sehr interessant und der hatte so einen Wagen, da konnte man dann reingehen, wird man hier natürlich nicht mehr können wegen Mundschutz und so weiter in der heutigen Zeit. Man will ja auch die Menschen isolieren. Der Milchmann hatte damals allerdings auch noch wirklich die Aufgabe, dass die Nachbarn sich regelmäßig dort trafen, auch beim Milchmann, und haben da nochmal so einen kleinen Plausch gehalten mit dem Milchmann selbst oder auch untereinander. Manche standen dann auch noch eine halbe Stunde, wenn der Milchmann schon weg war. Aber hier geht es offenbar um eine Art Lieferservice. Und hier wird natürlich eine eingeschränkte Möglichkeit an Produkten dann nur noch da sein, weil ja in so einen Wagen nicht unendlich viele Käsesorten reingehen, sondern eben nur noch eine Käsesorte. Und da heißt nicht die Frage, was für einen Käse möchtest du, sondern möchtest du Käse oder möchtest du keinen, falls denn überhaupt noch welcher da ist. Daran werden wir uns dann auch gewöhnen. Das ist eben halt wirklich wie damals in der alten DDR, kurz vor der Wende. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Menschen dann immer mehr sich daran gewöhnen, wieder in die Grundlagen zurückzugehen, sich abzuspecken, eben halt dieses luxuriöse Leben nicht mehr zu führen. Und dazu muss man natürlich auch die Menschen entsprechend auch so eindampfen, dass sie keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen bekommen. Das ist das Allerwichtigste. Die Isolierung steht an erster Stelle. Das heißt, da kommt ein Fahrzeug, da geht einer raus und stellt dir deine Sache vor die Tür und geht dann wieder weg. Und du gehst dann, machst die Tür auf, holst deine Sachen rein und bist wieder alleine. Damit kann man diese Parallelgruppen, die entstehen könnten, diese Parallelgesellschaften versuchen zu unterbinden, aber es wird nicht klappen. Und das ist meine Prognose. Die Parallelgesellschaft ist gerade dabei, sich durch diese Dinge in eine Startphase zu begeben. Und ich glaube, man sollte sogar damit anfangen.
Es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sage ich auch, also da stimme ich dir zu, es ist natürlich wirklich verheerend, wenn die Gesellschaft immer mehr dadurch zum Vereinsamen geführt wird. Auf der anderen Seite ist diese Hülle und Fülle, dieser Überfluss, in dem wir seit vielen Jahren leben, nachdem wir die Aufbaujahre des Krieges hinter uns gebracht haben, die ist nicht gesund gewesen. Das ist vollkommen klar. Und insofern ist ja hier auch immer wieder bei allen Maßnahmen etwas zu erkennen, wo wir sagen, naja, also das ist jetzt nicht so schlimm, sondern im Gegenteil. Auch wenn es heißt, die ganzen Massentierzuchthaltungen werden mehr oder weniger bald nicht mehr existieren. Da sind ja immer sehr wichtige Faktoren drin, die unsere Gesellschaft vor allem auch geistig weiterbringen.
Ja, das kann gut sein, das glaube ich wohl auch. Also was hier bloß trotzdem eben erkannt werden muss, ist das Gesamtbild, dass hier natürlich alleine schon dadurch die Supermärkte abgeschafft werden und dann irgendwann gar keiner mehr da ist, der überhaupt noch in diesem Bereich arbeitet. Das heißt, was passiert eigentlich mit den Menschen, die in dieser Branche alle beschäftigt sind? Es sind ja jetzt mittlerweile dann nur noch wenige Zentrallager und eine ganze Menge wahrscheinlich Elektrofahrzeuge. Man weiß gar nicht, wo man die Energie dann herkriegen soll. Aber die fahren dann durch die Weltgeschichte schwarmartig nach außen und bringen den Leuten einzeln ihr Essen raus. Was das Ganze natürlich hat, und das sehe ich auch als Vorteil, das sind die, die nicht geimpft sind, natürlich dann trotzdem noch die Möglichkeit haben, einzukaufen. Also es lohnt sich, wenn man nicht geimpft werden möchte. Ich rede nur von denjenigen. Dann lohnt es sich, da auch durchzuhalten und sich auf gar keinen Fall vor den Karren spannen zu lassen und einzuknicken und gegen seinen Willen sich dann doch impfen zu lassen. Also die Versorgung wird an der Stelle zumindest gewährleistet sein. Das ist natürlich ein bisschen gewisser Sarkasmus, der da mitschwingt.
Es ist auch nicht ganz sicher, aber vielleicht doch. Ja, vielleicht hast du recht. Es hieß ja bei deinem Informationsgeber, bei einem derjenigen, die dir da die Informationen gegeben haben, die whistleblowed haben, dass zum Beispiel am Ende die Menschen nur noch im Internet ihre Lebensmittel bestellen werden. Vielleicht ist es dann Internet und dieser Milchwagen da, die teilen sich das dann auf und die Supermärkte, die werden nach und nach abgeschafft. Das große Sortiment, das Angebot von über 20.000 Artikeln, wie die Informationen damals waren, so ungefähr vor einem Jahr, dass du das ja bekommen, heißt es, die werden runtergefahren. Das wird auf 800 bis 2.000 Artikel heruntergefahren. Und das passt auch zur folgenden Meldung, weil nämlich Aldi in London in extra dafür geöffneten Filialen den Supermarkt ohne Kassen testet. Das ist ja dieser Supermarkt, wo du hingehst und dir aus den Fächern was rausnimmst. Also sind halt auch sehr begrenzte Angebote. Und einfach Ware aus dem Regal nehmen, heißt es in dieser Meldung, und dann das Geschäft verlassen. Jetzt testet auch Aldi das von Amazon bekannte Konzept. Das meldet der Spiegel. Und hier wird erläutert, dass Amazon ja bereits Filialen dieser Art in Europa betreibt. Die deutsche Handelskette Tegut experimentiert mit Kleinstläden und jetzt testet eben Aldi in London einen Supermarkt ohne Kasse. Kunden benötigen für den Einkauf lediglich eine App. Beim Eintritt wird gescannt. Im Laden registriert die Technologie, wer welche Waren mitgenommen hat. Der Preis wird nach Verlassen des Geschäfts per App abgebucht. Das heißt mit anderen Worten, bar zahlen kannst du nicht mehr. Wenn ich mir vorstelle, man wird beim Eintritt gescannt, im Laden registriert dann die Technologie, wer welche Waren mitgenommen hat. Das heißt, es wird genau registriert, was ich kaufe.
Ja, natürlich, genau. Und das passt natürlich auch wieder damit zusammen, dass man die Kontrolle hat irgendwann, was jemand noch isst, dass der Staat die Kontrolle auch darüber gibt, was überhaupt noch gegessen werden darf. Denn jeder ist jetzt scannbar. Und wenn ich zum Beispiel ungesunde Lebensmittel kaufe, die mir aber gut schmecken, dann kriegt man das raus. Und wenn ich dann irgendwann beispielsweise eine Herzkranzverfettung habe, dann werden die irgendwann sagen, ja, du hast ja auch so und so viel Snickers gekauft und aus diesem Grunde hast du auch gar keinen Rechtsanspruch beispielsweise auf eine entsprechende Krankenversicherung. Und das werden wir jetzt mal ganz schnell abspecken. Jetzt kann ich natürlich sagen, da muss ich mir irgendeinen Freund suchen, der dann für mich mal einen Snickers kauft, aber dann bekommt er ja die Minuspunkte im Prinzip auf seine Einkaufsliste und keiner wird das mehr machen, weil man hat ja natürlich die totale Kontrolle darüber, was jeder macht und irgendwann kann der, was jeder isst und irgendwann kann der Staat sogar Listen rausgeben, was jeder essen darf, meinetwegen für eine Woche eine bestimmte Anzahl von Lebensmitteln und die muss bis zum Wochenende eben halt, mehr darf nicht sein, eben gegessen werden. Und das kann man ja nachvollziehen bei dem, was man kauft. Man kann zwar nicht nachvollziehen, ob sie es gegessen haben, aber wenn da eben halt ungesunde Lebensmittel dann mal zugestanden werden, du darfst dir jetzt meinetwegen eine Dose Erdnüsse kaufen, beispielsweise alle 3 Monate, dann mag das ja schon alles funktionieren. Also das sind hier natürlich Science-Fiction, über die wir hier reden, die mittlerweile gar keine Science-Fiction mehr sind. Und wenn wir sehen, was dort in China abläuft, dann sehen wir eine Entwicklung, ist heute ein hartes Thema, was wir hier haben, aber wir haben die Möglichkeit zu sagen, immer noch Stopp. Die Parallelgesellschaften werden es zu verhindern wissen. Ich glaube, das ist mir jetzt hier gerade so geistig gekommen, irgendwo dieser Begriff mit den Parallelgesellschaften. Und ich glaube wirklich, wie in einem guten Science-Fiction, da gibt es eben halt eine Weltmacht, die will die gesamte Menschheit unterdrücken in ihren völligen Psychosen. Aber es gibt Gruppierungen, die einfach sagen, wir sind nicht dabei. Und die halten sich dann hartnäckig, bis das stärkste System auch wieder kollabiert.
Es gibt übrigens schon einige Lebensmittelketten, die dieses Prinzip ausprobieren. Der britische Lebensmittelkonzern Tesco lässt bereits an seinem Hauptsitz kassenlose Geschäfte von Mitarbeitern testen und setzt dabei auf die Amazon-Technologie. Und Aldi, wie gesagt, legt jetzt los, ist übrigens mit mehr als 920 Geschäften die fünftgrößte Supermarktkette in Großbritannien. Und letztes Jahr hatte der Discounter erstmals angeboten, online gekaufte Waren vor Ort abzuholen. Das nennt man Click and Collect. Und mittlerweile ist dies in mehr als 200 Läden landesweit möglich. Dieses Click and Collect, Andreas, da hatte ich neulich eine Leserzuschrift bekommen von jemandem, der sagte, dass du aber auch, wenn du nicht geimpft bist, dann auch nicht mehr collecten kannst. Also klicken schon, aber nicht mehr abholen. Das heißt, auch das könnte eine enge Situation werden. Und dann gibt's noch eine Meldung, die wir vielleicht auch in diesem Zusammenhang kurz besprechen können, vom Handelsblatt. Und da heißt es, dass inzwischen, und die Zahl ist sprunghaft gestiegen, jeder vierte Deutsche seine Lebensmittel im Internet bestellt. Und das heißt hier, der Lockdown hat das Konsumverhalten der Deutschen nachhaltig verändert. Davon profitieren vor allem Händler, die Lebensmittel digital verkaufen. Und da heißt es weiter, mehr als jeder vierte bestellt, eben dieser Umfrage zufolge, Lebensmittel im Internet. Eine Studie ist das, die das sagt, des Branchenverbandes Bitkom. Unter 1000 Befragten ging das hervor. Vor der Mikrobenkrise waren es lediglich 16% und auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020 waren es sogar 30%. Also es scheint ja so zu sein, dass es eine Richtung nimmt. Wir haben ja selber auch hier zum Beispiel, wenn wir vom Kopfverlag dieses sehr gute Dosenbrot verlinken und sagen, Mensch, stellt euch da was in den Keller, damit ihr was habt, wenn es kein Mehl mehr gibt beispielsweise, dann ist das ja etwas Ähnliches und das fällt ja eigentlich auch niemandem mehr besonders schwer.
Ja, das stimmt. Und die Click-and-Collect-Geschichte hatten wir ja auch schon diskutiert, schon vor ein paar Monaten, auch durch unseren guten Kontakt, den wir haben in dem Bereich. Das ist offenbar auch das Ziel. Und wir wissen, dass das Ministerium für Verkehr und das Ministerium des Inneren in gemeinsamer Arbeit mit dem IFO-Institut beispielsweise und dann eben halt verschiedenen Fachgremien an diesen Strukturen arbeiten, nämlich eine Infrastruktur der Versorgung der Menschen. Und da geht es überhaupt nicht mehr darum, dass die Menschen jetzt irgendwo hingehen und können sich da irgendwas kaufen, worauf sie gerade Appetit haben, sondern es geht mehr oder weniger immer wieder mit dem unterschwelligen Tenor darum, dass es darum geht, den Menschen so viel zukommen zu lassen, damit sie eben am Leben bleiben und auch gesund bleiben irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ob sie wirklich die Gesundheit im Vordergrund haben, das wissen wir nicht. Aber das sind auf jeden Fall die Ziele. Entscheidend ist totale Überwachung nach totalem Chaos. Und wir sind noch in der Chaosphase.
Ja, und hier heißt es noch, dass besonders häufig die 30- bis 49-Jährigen im Netz bestellen. In dieser Altersgruppe kauft mehr als jeder Dritte Käse, Butter und Ähnliches online ein. Und fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie seit Beginn der Pandemie häufiger online Lebensmittel ordern als zuvor. Gehören wir auch dazu eigentlich? Lebensmittel? Ja, zum Teil. Also jetzt nicht so frische Sachen. Das sind ja hier auch dann so frische Boxen und sowas, was man bestellen kann. Oder man kann Bio-Gemüsekisten bei Hofläden und sowas bestellen. Das sind ja dann eigentlich Ersatz, Handlungen dafür, dass man früher den Bauern angerufen hat und gesagt hat, kannst du mir mal eine Kiste mit Grünkohl und Zwiebeln und ein paar Kartoffeln fertig machen?
Ja, das Ziel sollte sein, natürlich möglichst sich viel selbst anzulegen, möglichst die Möglichkeit haben, sich einen kleinen Garten, Hochbeet oder sonst etwas, wenn es denn möglich ist, oder Kontakte eben halt zu Landwirten haben auf ökologischer Ebene, um das etwas in etwa so zu regeln. Da, glaube ich, sehe ich den größten Punkt. Und was wir bestellen an Lebensmitteln, gut, meinen guten Maitrunk, den bestellen wir natürlich immer direkt dann bei Kopp und lassen den hierher kommen. Da warte ich schon immer drauf, weil das Zeug mag ich wirklich gern und tut mir gut. Aber ansonsten ist es wirklich so, man sollte versuchen, das meiste, was man braucht, auch irgendwo immer mehr in die Richtung des Selbstanbaus zu bekommen und sich vielleicht auch im Rahmen bestimmter Gruppen zu spezialisieren. Wenn einer Hühner hat und ein anderer Kartoffeln, dann kann man auch Kartoffeln gegen Eier eben tauschen und so haben beide was davon. Also diese Dinge werden sich wieder neu entwickeln.
Das klingt auch eigentlich irgendwie gesünder als alles andere. Ist allerdings, wenn jemand in der Großstadt lebt, ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber da sowieso ja auch beruflich es immer wieder und immer weiter Richtung Online geht, ist eben die Frage, müssen alle unbedingt in der Großstadt leben, wenn es dann auf dem Land vielleicht ruhiger zugeht und entspannter? Ja, und dann gibt es noch einen Artikel von der Epoch Times und da wird eine CDU-Politikerin zitiert. Die Frau heißt Gitta Connemann und die äußert sich zum Thema, soll der Bürger vorsorgen? Soll der Bürger einen Lebensmittelvorrat anlegen? Soll der Bürger, weil jetzt die Nudeln beispielsweise knapp werden, weil es eine schlechte Weizenernte weltweit gab, soll er jetzt vorsorgen und soll er sich was in den Stock legen? Und die R&V-Versicherung fragt jedes Jahr repräsentativ, welche Sorgen die Deutschen umtreiben. Und da sind Themen wie die Mikrobe, Steuererhöhungen, Inflation, Klima, Migration und so weiter. Diese Themen standen, wie es heißt, zuletzt ganz oben auf der Ängsteliste. Über die Möglichkeit, dass sie einmal zu wenig zu essen haben könnten, grämen sich die Deutschen offenbar noch nicht. Sollten sie aber, findet die Politikerin Gitta Connemann. Sie ist übrigens stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Und sie hat in einem Gespräch mit der Welt für eine höhere Ernährungssouveränität für Deutschland plädiert, also für ein steigendes Maß an Selbstversorgung. Sie sagt, die Mikrobenkrise habe klar gezeigt, wie sehr die Versorgung der hiesigen Bevölkerung mit Lebensmitteln von internationalen Lieferketten abhänge.
Ja, das sind natürlich die Entwicklungen und es werden einige langsam wach und erkennen das auch. Und das ist das, was wir natürlich auch forcieren, immer mehr auf die Eigenverantwortung zu kommen. Denn wenn wir eines festgestellt haben, ich denke an vor einem Jahr, als wir angefangen haben, vor über einem Jahr, ich glaube Mai oder so letzten Jahres, glaube ich, haben wir schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, jetzt seine eigene Versorgung in Gang zu setzen und sich auch nachhaltige, langlebige Lebensmittel auf die Seite zu legen, um die Phase zu überbrücken von der Zeit vom Konsum hin zur Eigenversorgung, um in dieser Zeit etwas zu essen zu haben. Und ich weiß noch, wie Frau Klöckner als Bundeslandwirtschaftsministerin sich hinstellte noch in diesen Zeiten und sagte, die Nahrungsmittelknappheit ist absolut überhaupt kein Problem, wird auch gar kein Problem sein. Es ist alles garantiert, alles ist bestens und das ist völlige Schwarzmalerei, solche Dinge zu diskutieren. Aber welchen Wert haben denn die Aussagen von Politikern der renommierten Parteien der letzten Jahrzehnte oder der letzten, ich sag mal, der Nachkriegszeit, wenn man das alles mal durchgeht? Also ich würde sagen, keine.
Ja, sie sagt auch, die Frau Connemann, dass natürlich auf dem Höhepunkt der Pandemie, dass da schon klar wurde, dass auch einige Leute durchaus die sogenannten Hamsterkäufe vorgenommen haben. Das waren wahrscheinlich hier unsere Abonnenten, also ein großer Teil davon. Und das habe Regallücken in den Supermärkten bei Mehl und Nudeln und Hefe und einigen anderen Lebensmitteln kurzzeitig hat sich das ergeben, aber es ist alles relativ schnell wieder aufgefüllt worden. Und da sagt man eben, wird das wieder so glatt gehen und kann es wieder so glatt laufen? Da ist man sich eben nicht so ganz sicher, vor allem auch, wenn wir uns angucken, was heißt Ernährungssicherung, gerade in der Landwirtschaft, und Nachhaltigkeit. Und wir sprechen hier seit einigen Wochen und Monaten über schwerste Krisen in der Landwirtschaft, über die Produktion, also Fleisch traut man sich ja schon gar nicht mehr drüber zu sprechen, über die Fleischproduktion, aber eben auch das Getreide und viele Gemüsesorten. Es konnte ja auch zum Teil nicht geerntet werden, weil die Erntehelfer fehlten, weil die fehlen nun auch wieder. Das heißt, es heißt ja auch, der Bauernverband Schleswig-Holstein rechnete die Lebensmittel mit niedrigem deutschen Beitrag kürzlich auf einer Zeitleiste um. Danach reiche Obst aus deutschen Landen rechnerisch gerade bis zum 20. Februar eines Jahres. Bei Gemüse lange die Versorgung äußerstenfalls bis zum 6. Mai. Also das kann man auch so ein bisschen sich anschauen. Alles andere muss dann aus dem Ausland kommen. Und wenn wir jetzt sehen, wie verletzlich die Lieferketten geworden sind, dann kann doch von Versorgungssicherheit langfristig überhaupt nicht mehr die Rede sein.
Nein, das ist genau wie in der völlig verwirrten Energiepolitik, dass wenn Deutschland sagt, wir setzen unsere Energie runter, wir haben da nicht mehr so viel, aber sie bauen darauf dann bei Engpässen die Energie aus den anderen Ländern dann zu bekommen. Die anderen Länder aber genau dieselbe Philosophie erfahren und sagen, die wollen dann das von uns bekommen quasi. Daran erkennt man, dass das Ganze nicht geht. Wir haben doch bestimmte Faktoren. Wir haben gerade neulich darüber gesprochen, dass wir spannenderweise nicht genügend CO2 haben, um zum Beispiel Fleisch haltbar zu machen, um es in die Regale reinlegen zu können zum Konsum. Und das bedeutet, dass jetzt in England jetzt die Diskussion ist, dass in zwei Wochen wahrscheinlich kein Fleisch mehr in den Regalen liegen wird in vielen Supermärkten. Das sind doch noch unvorstellbare Vorgänge aus der Vergangenheit. Und wenn wir uns dann ansehen, dass wir genau das haben, dass sogar ein großer Hersteller von Pasta in Italien sagt, wir haben nicht mehr genügend Weizenmehl, um unsere Nudeln zu machen. Also die Italiener ohne Spaghetti, das muss man sich einfach mal vorstellen, wo wir da gelandet sind. Und jetzt kommt die Frage, einfach, ja, können wir das denn irgendwie ausgleichen? Nein, wir können nur eines machen. Wir können die Preise so hoch raufschrauben, dass sie im Prinzip der Normalbürger nicht mehr kaufen kann. Und genau darum geht es. Wenn wir sehen, dass wir hunderte von Prozent Steigerung für